Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Eindringlicher hätte der Appell der Bundesaußenministerin nicht sein können. Verlassen Sie die Ukraine, bringen Sie sich in Sicherheit. Marcel Rötig hat das schon vor einer Woche getan, nach den ersten Aufforderungen. Dann macht der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung Kiew Station in Moldawien, bis dort der Luftraum geschlossen wird. Und jetzt ist er endlich in Rumänien angekommen. Guten Morgen, Herr Rötig.
Guten Morgen.
Wie geht es Ihnen?
Für den Moment erstmal unfassbar müde. Man fährt immer noch sehr auf Sicht, natürlich auch die ganze Nacht in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Alles noch ein bisschen sehr im Nebel. Man kann es noch nicht ganz begreifen, was eigentlich geschieht. Aber jetzt ist das nächste Ziel erstmal nach Hause, durchatmen, weitermachen und gucken, dass wir dann unsere Leute, einen Großteil zumindest möglicherweise, in Polen in Empfang nehmen.
Sie sind jetzt quasi eine Woche unterwegs gewesen, haben Kiew dann verlassen. Was haben Sie bislang in den letzten Stunden vor allen Dingen von Ihren Kolleginnen und Kollegen dort gehört?
Ja, das Team hat eine furchtbare Nacht erlebt. Einige in Kellern, andere auf der Straße auf dem Weg nach Westen, immer nicht wissend, was noch vor ihnen liegt. Wir haben auch Männer, die nicht ausreisen können, aller Voraussicht nach, weil weil die Ukraine sagt, dass Männer im wehrfähigen Alter nicht ausreisen können, die sich jetzt irgendwie auf Dörfern oder ähnlichem einfach aufhalten oder dann doch zu den Streitkräften gegangen sind, gerade Ehemänner unserer Kolleginnen. Andere sind unterwegs mit einer ganz kleinen Tochter. Eine Kollegin wird in den nächsten Tagen, hat ihren Geburtstermin, ist in absoluter Ungewissheit. Und das nimmt uns schon alle sehr mit.
Wie verarbeiten Sie das?
Keine Ahnung. Es ist einfach wie ein Film oder wie ein Albtraum. Und man wartet einfach, dass man aufwacht und alles ist wieder gut. Und alle sitzen in Kiew und lachen zusammen. Und die Realität ist eine andere. Die Realität ist eben, dass die Kolleginnen, wie ich jetzt gerade sagte, in Unterständen, in Bunkern, in der Metro sitzen, ihre Männer verabschiedet haben, die in diesen Minuten, die in der letzten Nacht Kiew gegen einen schier übermächtigen Gegner verteidigen und möglicherweise oder vielleicht nicht mehr nach Hause kommen.
Wo sind Sie selbst gewesen, als die russischen Angriffe auf die Ukraine begonnen haben?
Ich war in Chisinau, muss aber sagen, habe nicht geschlafen, mit einem unguten Gefühl abends ins Bett gegangen und dann auch gesehen, dass die Russen, dann die Ukraine den Luftraum schließen. Dann war klar, okay, hier droht irgendwas. Und dann kamen auch die ersten Nachrichten meiner Kolleginnen und Kollegen aus Kiew, die von Raketeneinschlägen berichteten. Und quasi 2-3 Sekunden später eine dumpfe, weit entfernte Detonation. Chisinau, muss man sich vorstellen, ist etwa 150 Kilometer weit weg von Odessa. Man hat trotzdem die Einschläge der großen Raketen in den Odessiter Hafen gehört. Also so muss man sich das vorstellen. 150, 170 Kilometer und man steht im Zimmer, weil man glaubt, es wäre viel näher.
Haben Sie sich jemals vorgestellt, mit Krieg in dieser Art und Weise konfrontiert zu werden?
Nein. Ich bin aufgewachsen mit den Geschichten meiner Großeltern. Geschichten von Vätern, die sich aufmachten, um nicht wiederzukommen. Geschichten von Flucht und Vertreibung. Aber das war immer die Vergangenheit. Dass das mir in meinem eigenen Leben widerfahren würde, hätte ich nie geglaubt.
Wie haben Sie die Menschen in der Ukraine jetzt erlebt, also auch über die Erzählungen und Berichte? Wie groß ist der Wille zum Widerstand?
Man kann sich nicht vorstellen, dass die Ukraine unter Besatzungsbedingungen ein funktionierendes Land mit einer funktionierenden Gesellschaft sein kann. Die Menschen machen das nicht mit. Dafür ist zu viel passiert in den vergangenen Jahren. Dafür ist auch das Vordringen der russischen Kräfte jetzt zu brutal und die Berichte über zivile Opfer. Die Russen werden einen warmen Empfang bekommen. Das merkt man ja jetzt schon, dass die Leute zu den Waffen greifen und verteidigen, was zu verteidigen ist. Sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass es zu einer langen Besatzung der Ukraine kommt. Einfach auch, weil Russland eigene Erfahrungen in Tschetschenien gemacht hat. Das war merklich kleiner mit einer ganz anderen Zeit. Hier reden wir von einem der größten Flächenstaaten Europas, von Millionen Menschen, die nicht mehr allzu gut auf Russland zu sprechen sind.
Und das heißt, Sie erwarten was von der ukrainischen Armee?
Ich Die ukrainische Armee wird so lange halten, wie es geht. Was merkt man erstaunlicherweise im Donbass, die Berichte, da gibt es nicht allzu große Landgewinne der Russen, einfach weil da die besonders kampferprobten Freiwilligenbataillone auch unterwegs sind, die fanatisch sind in dieser Situation. Das ist das eine. Das andere, die ukrainischen Streitkräfte, die eben in Kiew gebunden werden oder rund um Kiew, in Kharkiv gebunden werden, im Süden rund um die Krim, in Cherson, angegriffen werden. Diese Stunden hat die ukrainische Armee schon mal ganz gut gehalten. Es gab auch Berichte von Rückeroberungen, etwa in den Militärflughafen von Gostomel, der gestern mit Hubschraubern angegriffen worden ist, zwischenzeitlich in russischer Hand war, zurückerobert worden ist. Ich glaube jetzt nicht trotz allem, dass es jetzt zu einem langen Abnutzungskrieg kommt, aber die russischen Verluste werden hoch sein. Und danach muss man einfach sehen, wie es weitergeht. Es kann auch durchaus sein, dass Kiew schneller kapituliert, aber trotzdem im Rest des Landes weitergekämpft wird, auch wenn die Kapitulation längst vorliegt.
Rechnen Sie denn damit, in absehbarer Zeit nach Kiew zurückkehren zu können?
Ja, der Unterschied ist der zwischen Rechnen und Hoffen. Ich hoffe natürlich, ich will nichts sehnlicher als wieder zurück. Aber unter Besatzungsbedingungen stelle ich es mir natürlich auch für deutsche politische Stiftungen oder allgemein für deutsche Akteure ungemein schwer vor, was unsere eigene Sicherheit angeht. Denn wir stehen für all das, was Russland bekämpft, die Demokratisierung der Ukraine, für die freie ukrainische Gesellschaft. Und da will man sicherlich in der Besatzung nicht diese Organisationen wieder im Land haben. Sollte es natürlich dazu kommen, dass Russland aus Kiew abzieht, dann ist für mich klar, das Erste, was ich tue, Sachen packen und nach Hause zurückfahren.
Und in der
nach Hause meine ich in die Ukraine.
Und in der Zwischenzeit bedeutet das was für Ihre Arbeit?
In der Zwischenzeit bedeutet es trotz allem erstmal sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern, die sich jetzt, wir erwarten in den nächsten Stunden, dass die ersten in Polen ankommen werden. Da haben wir Glück, dass die Ebert-Stiftung in der ganzen Welt Büros hat. Das heißt, unsere Warschauer Kolleginnen und Kollegen sind da jetzt sehr, sehr hilfreich, werden sich dann rührend um unsere Kolleginnen und Kollegen aus Kiew kümmern, bis es möglich ist, dass sie wieder zurückkehren können. Das ist also das Unmittelbare. Dann haben wir natürlich eine Menge zu tun, im politischen Rückraum aufzuarbeiten und zu klären, wie es jetzt weitergeht, was jetzt passiert. Und natürlich auch die Berichterstattertätigkeit in Deutschland, im Prinzip das, was ich jetzt mit Ihnen mache.
Von Kiew nach Bukarest, der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew, Marcel Rötig, war das. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
Danke Ihnen.
Und jetzt gehen Sie ins Bett, oder?
Oh, ist noch nicht wirklich dran zu denken. Jetzt gibt es erstmal noch eine Menge Arbeit zu tun und dann heute im Laufe des Nachmittags geht es zurück nach Deutschland. Dann gibt es zwei Kinder, die erstmal warten und danach geht es ins Bett.
Gut.